Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt, wie eben schon gesagt, steht in Lukas Kapitel 24 und wir wollen uns heute die Verse 36 bis 49 anschauen. Also das, was passiert ist, unmittelbar nachdem Jesus auferstanden ist und dann den Frauen und dann den Jüngern und dann vor allem den Jüngern von Emmaus erschienen ist. Und was danach passierte, das lesen wir jetzt ab Vers 36. Während sie aber davon redeten, gemeint sind die Emmaus-Jünger, die jetzt den anderen Jüngern berichteten, dass Jesus ihnen erschienen ist. Also während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir feiern heute, dass Christus auferstanden ist. Das hatte Jesus seinen Jüngern wieder und wieder angekündigt. Ja, ich werde sterben und dann werde ich wieder auferstehen. Aber beides konnten sie sich so wenig vorstellen, dass sie von seinem Tod völlig schockiert waren und mit seiner Auferstehung rechneten sie nicht im Entferntesten. Nach seiner Auferstehung lebte Jesus noch 40 Tage hier auf der Erde und verbrachte einen großen Teil dieser Zeit mit seinen Jüngern. Und in dieser Zeit überraschte er seine Jünger immer und immer wieder. Wir könnten sogar sagen, dass er sie schockierte. Wie tat er das? Die erste und einfache Antwort ist, dadurch, dass er, der tot war, jetzt wieder lebendig war. Ja, die Auferstehung war für die Jünger eine absolute Überraschung. Jesus war wirklich auferstanden. Und das ist die wichtigste Botschaft der Welt. Denn dadurch hatte Jesus vor allem zwei Dinge deutlich gemacht. Das erste, was er deutlich machte, ist, alles, was ich Jesus sage und gesagt habe, das stimmt. Ja, wenn jemand Dinge behauptet, die unglaublich klingen, so wie Jesus das gemacht hatte, aber dann wirklich stirbt und drei Tage später wirklich wieder lebt, dann ist das alles ein starker Hinweis darauf, dass er mit allem anderen, was er vorher so gesagt hatte, auch recht hat. Ja, ein Beispiel, wenn ich behaupten würde, also ich würde mich hier aufs Fensterbrett stellen und würde behaupten, ich kann aus dem Stand auf das Gebäude da drüben springen, dann würdet ihr vermutlich denken, das wollen wir erst mal sehen. Wenn ich dann aber wirklich auf dieses Fensterbrett steigen würde und aus dem Stand hinten auf den Real springen würde, dann würdet ihr mir glauben, dass ich auch auf das Gebäude daneben springen kann. Und so ähnlich ist es mit der Auferstehung. Die Auferstehung macht plötzlich alles, was Jesus vorher gesagt hatte über sich, glaubwürdig. Weil jemand, der den Tod besiegt, der kann auch alles andere. Ja, bis dahin konnte Jesus vielleicht noch als Spinner durchgehen. Ja, alles, was er getan hatte, konnte man vielleicht irgendwie auf Halluzinationen oder auf Einbildung oder so schieben. Vielleicht konnte man alle Wunder, die er getan hat, noch irgendwie anders erklären. Aber die Auferstehung, die war der endgültige Beweis. Dieser Mann ist nicht verrückt, er ist Gottes Sohn. Und das Zweite, was Jesus durch die Auferstehung deutlich machte, der Tod ist nicht endgültig. Er ist besiegt worden. Es gibt jemand, der ist stärker als der Tod. Und Jesus sagt, dieser jemand bin ich selbst. Und deswegen findet ihr in der Gemeinschaft mit mir, im Glauben an mich, wirklich einen Ausweg aus dem Tod. Und der Abschnitt, den wir heute gelesen haben, der berichtet uns von dem, was am Tag der Auferstehung abends passiert ist. Ja, morgens waren die Frauen früh ans Grab gegangen und sie waren dort Jesus begegnet und Petrus und Johannes hatten das leere Grab gesehen. Danach, wir haben es eben gelesen, sind zwei Jünger, das waren nicht Jünger von den 12 beziehungsweise jetzt noch 11 Jüngern, sondern von dem erweiterten Jüngerkreis. Die sind vermutlich in ihre Heimatstadt Emmaus gegangen und auf dem Weg dort begegnete ihnen Jesus. Und als Jesus ihnen dann begegnet war, sind diese Emmaus-Jünger zurück nach Jerusalem und in dieses Haus gegangen, wo die Jünger sich zu diesem Zeitpunkt aufgehalten haben. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, hinter sich hatten die Jünger die Tür richtig verrammelt, weil sie Angst vor den Römern hatten. Ja, es war erst 2 Tage her, dass Jesus umgebracht worden war und es war nicht untypisch, dass jemand, der als Aufrührer hingerichtet wird, dass es dann als nächstes natürlich seinen engsten Freunden beziehungsweise seinen Mitaufrührern an den Kragen geht. Und natürlich befürchteten die Jünger, dass das passieren könnte. Deswegen waren sie ja auch weggerannt, als Jesus gefangen genommen wurde. Und diese Emmaus-Jünger sind dort in dem Raum und sie erzählen den anderen Jüngern, wir haben Jesus auch gesehen. Ja, das wussten die Jünger ja schon, dass viele Jesus gesehen hatten. Aber vermutlich saßen sie da alle in dem Raum und stellten sich tausende von Fragen. Ja, vermutlich glaubten zwar alle, die da waren, dass Jesus irgendwie auferstanden ist, aber andere Fragen waren überhaupt nicht klar. Wer war Jesus jetzt eigentlich? War er jetzt vielleicht ein Geist? Oder war er jetzt wieder ein ganz normaler, sterblicher Mensch? Und was bedeutet das eigentlich alles? Ist jetzt doch nicht alles vorbei, wie wir es eigentlich seit 2 Tagen glauben? Ja, und das waren die Fragen, die sie beschäftigen. Und plötzlich, mitten als sie darüber redeten und nachdachten, da steht plötzlich Jesus mitten im Raum. Und er sagt, Friede mit euch. Ja, das ist jetzt kein besonderer Gruß, sondern so ein alltäglicher Gruß, wie man damals sich begrüßt hat. Ja, so hat er sie vermutlich fast jeden Tag vor seinem Tod begrüßt. Wir würden heute sagen, ja, schön euch zu sehen, hallo zusammen. Ich würde zu gern mal die Gesichter sehen von den Jüngern, wie sie Jesus angeguckt haben müssen. Aber Jesus rief natürlich durch seine Erscheinung einen ganzen Haufen neuer Fragen auf. Ja, hä, wo kommt Jesus denn her? Wer ist der jetzt? Und was sollen wir jetzt eigentlich machen? Und Jesus fängt jetzt an, seine Jünger weiter zu überraschen. Klar, die Auferstehung war die größte Überraschung. Und von der Auferstehung gingen jetzt alle in diesem Raum irgendwo aus. Das war nicht mehr das große Ding. Aber Lukas berichtet uns in unseren Versen 4 weitere Überraschungen, die Jesus mit seiner Auferstehung für die Jünger und auch für uns bereithält. Mein Thema für heute ist 4 Auferstehungsüberraschungen. Diese 4 Überraschungen sind: erstens, Jesus ist mit Fleisch und Knochen auferstanden. Die zweite ist, Jesus ist mit Ansage auferstanden. Dritte ist, Jesus ist für dich auferstanden. Und die 4. ist, Jesus ist nicht nur für dich auferstanden. 4 Auferstehungsüberraschungen. Erstens, Jesus ist mit Fleisch und Knochen auferstanden. Zweitens, Jesus ist mit Ansage auferstanden. Drittens, er ist für dich auferstanden. Und 4. er ist nicht nur für dich auferstanden. Mein erster Punkt, Jesus ist mit Fleisch und Knochen auferstanden. Ja, wir haben diesen Raum. Plötzlich steht Jesus in der Mitte. Und die einzige Erklärung, die die Jünger haben, Vers 37, das kann nur ein Geist sein. Und ist ja auch klar, wenn man vorher die Tür verschließt und dann geht die Tür auch gar nicht auf und plötzlich steht jemand in der Mitte des Raumes, würden wir vermutlich auch alle davon ausgehen, das kann nur ein Geist sein. Und Jesus sieht ihre fragenden, verunsicherten, schockierten Herzen. Und er spricht sie auch gleich darauf an. Vers 38, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Aber Jesus stellt nicht nur diese vorwurfsvolle Frage, sondern er liebt seine Jünger trotz ihrer Zweifel sehr. Und deswegen gibt er ihnen eine Art Unterrichtsstunde in Sachen Auferstehung. Er bleibt nicht bei diesem Vorwurf stehen, sondern erklärt ihnen, wie er auferstanden ist. Und die Antwort war für die Jünger vermutlich völlig überraschend. Ja, er sagt, ich bin leiblich auferstanden mit Fleisch und Knochen, Vers 39. Ja, es ist Schritt 1 unserer Unterrichtsstunde. Jesus sagt ihnen, was los ist. Als nächstes sagt er, schaut meine Hände und Füße an. Und in seinen Händen und Füßen waren die Nägelmale, wo die Römer die Nägel durchgeschlagen hatten, als sie ihn 3 Tage vorher ans Kreuz geschlagen hatten. Und Jesus sagt, schaut das an, ich bin es wirklich. Ja, es ist Schritt 2 dieser Unterrichtsstunde. Jesus zeigt ihnen, dass er es wirklich ist. Und als nächstes lässt er sie dann seinen Körper anfassen. Ja, erst sollten sie sehen, erst sollten sie hören, dann sollten sie sehen, jetzt dürfen sie anfassen. Sie sollten ihn berühren und feststellen, es ist kein Geist, er hat wirklich Fleisch und Knochen. Das ist Schritt 3 der Unterrichtsstunde. Und nach diesen 3 Schritten fangen sie an zu begreifen. Ihr schaut mal in Vers 37 rein. Und das ist ihre Reaktion unmittelbar, nachdem Jesus in der Mitte des Raums stand. Oder steht. Dort steht, aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Dann kommen diese 3 Unterrichtsschritte. Jesus sagt, was los ist. Jesus sagt, guckt mich an. Und er sagt, berührt mich. Und jetzt in Vers 41 hat sich etwas geändert im Vergleich zu Vers 37. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen und so weiter. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten. Ja, die Jünger sind jetzt ein Stück weiter als noch ein paar Minuten vorher. Sie fürchten sich nicht mehr vor dem, was sie da sehen, sondern sie freuen sich darüber. Aber auf der anderen Seite glauben sie noch nicht und wundern sich immer noch. Und deswegen kommt Jesus zu einem 4. und letzten Unterrichtsschritt. Er fragt die Jünger, habt ihr etwas zu essen da? Und das ist eine Frage, die man nur unter guten Freunden stellt. Ja, wenn man irgendwo fremd eingeladen ist und nichts zu essen angeboten bekommt, dann sitzt man da und hat einen knurrenden Magen, aber zumindest ein Großteil der Menschheit ist so höflich, dann nichts zu sagen. Dann sitzt man da und leidet halt langsam vor sich hin und dann geht man wieder nach Hause und isst schnell was. Wenn man bei guten Freunden eingeladen ist, dann sagt man einfach, wenn man Hunger hat, sagt mal, habt ihr nicht was zu essen da? Und Jesus macht genau das hier. Ja, und das zeigt irgendwie die Freundschaft, die er zu seinen Jüngern hatte, diese Vertrautheit, einfach nach etwas zu fragen, was zu essen da ist. Und er fragt so, wie vermutlich überall auf der Welt, in jeder Kultur, gute Freunde bei anderen fragen, ob es nicht was zu essen gibt. Aber wisst ihr, was besonders ist an dieser Frage? Wenn wir diese Frage stellen oder andere Leute auf der ganzen Welt diese Frage stellen, dann stellt man sie immer, weil man Hunger hat. Ja, macht ja auch Sinn. Warum sollte man sonst fragen, habt ihr etwas zu essen da, wenn man keinen Hunger hat? Aber bei Jesus ist das hier anders. Jesus fragt nicht für sich selbst. Er fragt für seine Jünger. Er fragt nicht, weil er Hunger hat, sondern weil er seinen Jüngern in diesem 4. Unterrichtsschritt endgültig zeigen will, dass er mit Fleisch und Knochen auferstanden ist. Wir könnten auch sagen, Jesus ist nicht aus Liebe zu seinem Magen, sondern aus Liebe zu seinen Jüngern. Die Lektion ist, Jesus hat einen neuen Körper bekommen, den Auferstehungskörper. Und dieser Körper ist gewöhnlich und außergewöhnlich zur selben Zeit. Ja, gewöhnlich, denn er ist aus Fleisch und Knochen. Es ist ein Körper, der isst. Aber er ist gleichzeitig ungewöhnlich, denn er ist übernatürlich. Ja, er kann offensichtlich durch Wände gehen, sonst hätte Jesus nicht mitten im Raum stehen können. Deswegen haben die Jünger ja auch gedacht, er wäre ein Geist. Am Anfang von diesen Versen hatten sie verstanden, irgendwie ist Jesus auferstanden. Und jetzt war die erste Überraschung, die Jesus für sie bereithält. Ich bin nicht nur irgendwie auferstanden, ich bin mit Fleisch und Knochen auferstanden. Ich habe einen neuen Leib bekommen. Und jetzt kommt die gute Nachricht für dich. Weißt du, eines Tages bekommst du genauso einen Leib auch. Ich glaube, jeder von euch ist unzufrieden mit seinem Körper, mit irgendwas an seinem Körper. Ja, der ist zu groß oder zu klein oder die Nase ist zu dick oder ich habe ein Doppelkinn oder meine Haut ist zu trocken, meine Haare zu dünn oder ich habe kaum noch welche. Und das sind noch die harmlosen Dinge. Ja, hinzu kommen Krankheiten. Unter uns sind Menschen, die sind chronisch krank oder ihnen fehlen wichtige Organe. Und einige von den Älteren unter uns sind generell so schwach, dass sie nur noch selten hier sein können. Und ich bin mir sicher, dass ich viele Dinge jetzt gar nicht erwähnt habe, die ihr so mit euch rumtragt und die euch an eurem Körper ärgern oder stören. Und Jesus sagt durch diese Geschichte hier zu dir, eines Tages wird es enden. Denn es ist nicht nur so, dass Jesus auferstanden ist, um uns zu zeigen, dass das überhaupt geht, sondern er ist als unser großer Bruder auferstanden und er sagt zu uns, so wie ich auferstanden bin, werdet auch ihr auferstehen. Und so wie ich jetzt einen neuen Leib aus Fleisch und Knochen habe, der essen kann, werdet auch ihr nach eurem Tod einen Leib bekommen aus Fleisch und Knochen, der essen kann. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 in den Versen 20 bis 22, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden, also der Erste, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, nämlich Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, Jesus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dann werden wir denselben Leib bekommen, den Jesus jetzt schon hat. Ein Leib ohne Schmerzen, ohne Krankheit, an dem euch nichts mehr stören wird. Ein Leib aus Fleisch und Knochen, der essen kann, der aber gleichzeitig übernatürlich sein wird. Paulus erklärt das ausführlich in 1. Korinther Kapitel 15 in den Versen 35 bis 49. Und ich ermutige euch, euch heute Nachmittag oder in dieser Woche einfach mal hinzusetzen und dieses ganze Kapitel 1. Korinther 15 gemeinsam oder auch alleine zu lesen, wo Paulus das erklärt, wie das genau mit unserem Leib sein wird. Es war der erste Schock, die erste Überraschung für die Jünger. Jesus ist nicht nur irgendwie auferstanden, sondern er ist als leiblicher, essender Jesus auferstanden. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er hat noch drei weitere Lektionen für die Jünger, die auch alle schockierend für sie waren. Ab Vers 44 erklärt Jesus nun den Jüngern, was das für praktische Folgen hat, dass er auferstanden ist. Und es wird hier nicht ganz klar im Lukas-Evangelium, ob Vers 44 bis 49 noch an demselben Abend passiert sind, also an demselben Ostersonntagabend, oder ob dies einfach eine Zusammenfassung ist von Lektionen, die Jesus seinen Jüngern in den 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt gegeben hat. Also wir wissen nicht, ob das immer noch dasselbe Gespräch ist oder ob das jetzt einfach nur eine Zusammenfassung ist von dem, was Jesus ihnen danach erklärt hat, ist aber auch nicht so wichtig. Es geht um den Inhalt. Und als nächstes erklärt Jesus seinen Jüngern, liebe Jünger, ihr seid so überrascht, ihr seid so schockiert, ihr seid so verängstigt. Dabei hättet ihr nur mal eure Bibel richtig lesen müssen. Und dann wüsstet ihr, dass ich meinen Tod und meine Auferstehung dort schon seit Jahrhunderten angekündigt habe. Es musste so geschehen. Schreibt er in Vers, oder sagt er in Vers 44, dass alles erfüllt werden muss. Gott hat es geplant, Gott hat es angekündigt und Gott hat es durchgezogen. Und deswegen lautet die zweite Überraschung, Jesus ist mit Ansage auferstanden. Vers 44 lesen wir, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Die Juden damals haben ihre Bibel, ihr Altes Testament, mehr gab es ja noch nicht von der Bibel, in drei Teile eingeteilt. Das Gesetz waren die fünf Bücher Mose, die Propheten, das waren das, was wir heute die Propheten nennen, aber auch einige von den Geschichtsbüchern. Und der dritte Teil waren die Schriften. Und zu den Schriften gehörten die Psalmen und deswegen hat man manchmal die Schriften auch einfach als Psalmen bezeichnet, auch wenn da noch ein paar andere Bücher dabei waren. Und so teilten die Juden damals das Alte Testament ein. Und Jesus sagt, es musste so geschehen, weil es angekündigt ist im Gesetz, in den Propheten und in den Psalmen. Also im gesamten Alten Testament. Und das ist die zweite Überraschung für die Jünger. Und warum ist das eine Überraschung? Es ist eine Überraschung, weil der Name Jesus im gesamten Alten Testament überhaupt nicht auftaucht. Und doch sagt Jesus selbst, es gibt unzählige Prophezeiungen, Bilder, so wie zum Beispiel die Opfer oder die eherne Schlange, oder auch Personen, die Vorbilder waren für Jesus, aber auf der anderen Seite alles andere als perfekte Vorbilder und die durch ihre Sünden deutlich machten, da muss noch ein anderer kommen. Und so gibt es fast auf jeder Seite im Alten Testament Hinweise auf Jesus. Manche deutlicher, manche weniger deutlich. Und weil das so ist, hoffe ich, dass ihr von mir niemals eine Predigt aus dem Alten Testament hört, in der ich euch nicht zeige, was diese Predigt und dieser Abschnitt uns auch über Jesus sagt. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man Jesus im Alten Testament sieht. Damals waren es die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, die meisten von ihnen kannten das ganze Alte Testament auswendig. Und sie verstanden doch nicht, dass Jesus die Hauptperson ist. Paulus schreibt in 2. Korinther 3 über die Schriftgelehrten und Pharisäer und weitere Juden, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Und leider gibt es auch heute viele Theologen und Kirchen, die sich christlich nennen, die das Alte Testament lesen und die trotzdem nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dass es dort um Jesus geht. Und was sie brauchen, ist ein Augenöffner. Jesus selbst musste damals den Jüngern die Augen des Herzens, oder wie er es hier sagt, das Verständnis öffnen. Ja, Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und dasselbe muss er auch bei uns tun. Auch bei uns muss er heute die Augen des Herzens öffnen, damit wir die Bibel verstehen. Und mit Verstehen ist hier nicht so sehr gemeint, dass man versteht, dass alle Menschen irgendwo Sünder sind und dass Jesus für Sünden gestorben ist und wie das alles genau funktioniert. Ja, so ein Heidelberger Katechismus auswendig lernen und verstehen, dass das alles irgendwie passt und Sinn macht, das kann jeder Mensch, der einigermaßen Intelligenz hat. Das Verstehen in Vers 45 meint so viel wie, ich verstehe nicht nur, dass es Menschen gibt, die Sünder sind, sondern dass ich ein Sünder bin und dass Jesus für mich gestorben ist. Ja, ich verstehe von Herzen, dass ich jetzt aufgefordert bin, ihm nachzufolgen. Und um das zu begreifen, braucht es das übernatürliche Eingreifen Gottes, der uns die Augen des Herzens öffnet und uns wirkliches Verständnis schenkt. Der ehemalige Sklavenhändler John Newton hatte diesen Moment. Und er schrieb dann über seine Erfahrung, als er vom Sklavenhändler sich bekehrt hat, das Lied Amazing Grace. Und dort heißt es, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Und auf Deutsch, ich war verloren in Dunkelheit, war blind, nun sehe ich. Und es geht beim Sehen natürlich nicht um seine tatsächlichen Augen, sondern es geht um die Augen des Herzens. Dass wir begreifen, das ist nicht irgendwie wahr, sondern das ist für mich wahr und ich vertraue darauf. Darum geht es. Und deswegen brauchen wir Jesus, der uns das Verständnis öffnet. Ja, vielleicht fragt ihr euch, was machen eigentlich die paar Leute, die da immer vor dem Gottesdienst im Kindergottesdienstraum beten? Ich meine, wenn es euch interessiert, dann kommt mal gerne vorbei. Jeder ist eingeladen, ihr könnt gerne mitbeten. Aber eine Sache, für die wir jeden Sonntag dort beten, ist, dass Gott jedem Einzelnen von euch das Verständnis öffnet, sodass ihr mit den Augen eures Herzens Jesus seht, der für euch ganz persönlich gestorben und wieder auferstanden ist. Und nachdem die Jünger jetzt geöffnete Augen des Herzens hatten und generell verstanden, ah ja, im Alten Testament geht es um Jesus und darum, dass er für unsere Sünden bezahlt, da erklärte Jesus ihnen jetzt ganz konkret, wie das Alte Testament das macht. Vers 46. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Konkret erklärte Jesus ihnen also, wo erstens über sein Leiden berichtet wird und zweitens, wo über die Auferstehung berichtet wird im Alten Testament. Ja, für sein Leiden und sein Tod ist das für uns im Rückblick vergleichsweise relativ einfach. Ja, es gibt so viele Stellen im Alten Testament, die auf das Leiden von Jesus hinweisen. Aber wir könnten die Opfer nehmen, wo deutlich wird, es braucht jemand, der stellvertretend für die Sünden des Volkes stirbt. Psalm 22 ist prophetisch auf die Erfahrungen von Jesus geschrieben, ja, mit dem bekannten ersten Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesaja 53 ist ein ganzes Kapitel, was 700 Jahre vor Jesus die gesamte Leidensgeschichte schon beinhaltet. Ich lese mal zwei Verse vor. Dort heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und es gibt noch so viel weitere Bibelstellen im Alten Testament. Für die Auferstehung ist es schon schwieriger. Aber auch da gibt das Neue Testament uns Hinweise, wo das Alte Testament schon darüber spricht oder darauf hinweist, dass Jesus mal auferstehen würde. Jesus sagt mal an einer Stelle, Jona, der Prophet, der vor Gott wegrennen wollte, dafür im Meer landete, vom Fisch verschluckt wurde und dann wieder ausgespuckt wurde. Und Jesus sagt über diese Begebenheit, ja, er war dort im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und das ist ein Hinweis darauf, dass auch ich sterben werde, im Bauch des Fisches sein werde, aber nach 3 Tagen wiederkommen werde. Jona als Bild für die Auferstehung von Jesus. Oder König David, der betete Psalm 16. Und an einer Stelle in Psalm 16, in Vers 10, betete er, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und wir würden denken, mutig, David. Ja, also ich kann heute nicht beten. Danke, Herr, dass ich niemals verwesen werde. Und tatsächlich ist David verwest. Ja, Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, Leute, David ist seit 1000 Jahren tot, hier in Jerusalem gibt es noch sein Grab, ihr könnt hingehen und gucken, der ist ziemlich verwest. Aber warum schreibt David dann so etwas im Psalm 16? Die Antwort ist, er spricht gar nicht von sich. Er spricht von Jesus. Jesus, der zwar gestorben ist, der aber nicht verwest ist, sondern am 3. Tage auferstanden ist. Jesus sagt, es musste so geschehen. 2-mal. Einmal in Vers 44 und dann in Vers 46. Und der Grund ist, es ist Gottes Wort. Ja, das ist auch ein enormer Trost für uns. Was in Gottes Wort steht, muss sich erfüllen. Und das sagt nicht irgendwer, das sagt Jesus persönlich und damit sagt es Gott persönlich. Wir haben gesehen, Jesus ist auferstanden. Mit Fleisch und Knochen, das war das Erste, und mit Ansage. Und auch diese zweite Sache dürfte die Jünger enorm überrascht haben. Ihr ganzes Leben lang, seit ihrer Kindheit, haben sie das Alte Testament gehört, jeden Sabbat in der Synagoge. Und sie haben die Predigten von Jesus gehört. Und bei all den vielen Dingen, die sie gehört haben, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Aber jetzt hatte Jesus ihnen gezeigt, ich bin nicht einfach mir nichts, dir nichts in die Welt gekommen, so ganz ohne Kontext, plötzlich war ich einfach da. Mein Kommen in diese Welt ist Teil von einem großen Plan und der beginnt schon mehrere tausend Jahre, bevor ich in einer Krippe in Bethlehem lag. Aber Jesus ist noch nicht fertig damit, die Jünger zu überraschen. Auf Überraschung 2 folgt Überraschung 3. Vers 47, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Die Überraschung, oder hier sprechen wir wirklich besser von einem Schock, ist das allen Völkern in diesem Vers 47. Ja, die Jünger waren ja Juden. Und für sie war völlig klar, Gottes Volk sind wir, das Volk Israel und alle anderen, die sind irgendwie was anderes. Auf jeden Fall ist Gott nicht für sie da. Und Jesus sagt hier, wenn die anderen Völker an mich glauben werden, wenn die anderen Völker Buße über ihre Sünden tun, dann werden sie genauso vergeben bekommen wie ihr, wenn ihr an mich glaubt. Und das saß. Ja, euch ist das klar, uns ist das klar. Wir hören das immer wieder und im Rückblick denken wir, na, ist ja voll normal. Aber für die Jünger war das der absolute Hammer. Dabei hätten sie für diese Frage auch nur das Alte Testament ein bisschen genauer lesen müssen. Zum Beispiel im Psalm 72 schreibt Salomo, vor ihm, gemeint ist Jesus, werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Ja, Tarsis und die Inseln, das war so weit weg von Israel, wie man sich nur irgendwie vorstellen konnte. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Saba und Seba waren so weit, wie man sich vorstellen könnte, auf der anderen Seite weg. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Ja, schon Salomo wusste, nicht nur Israel wird Gott dienen, wenn Gottes König gekommen sein wird, sondern auch Menschen aus allen Völkern der Erde. Und was für die Juden, was für die Jünger damals der Schock war, was sie nicht verstehen konnten, das ist der Grund, warum du heute Morgen hier sitzen darfst. Mein dritter Punkt, Jesus ist für dich auferstanden. Ja, die Botschaft in Vers 47 für die Jünger ist, nicht nur ihr Juden gehört zum Volk Gottes. Die Botschaft für uns Heiden von Vers 47 ist, Jesus ist auch für uns auferstanden. Menschen aus allen Völkern dürfen jetzt zu Gott kommen. Menschen aus allen Völkern dürfen jetzt Buße über ihre Sünde tun und Gott um Vergebung bitten. Und also darfst auch du das. Und in Vers 47 sagt Jesus, Buße und Vergebung soll allen Völkern verkündigt werden. Und die Frage, die sich bestimmt die Jünger gestellt haben, wer soll das denn jetzt verkündigen? Jesus? Ja, vielleicht Jesus. Vielleicht läuft er jetzt nicht mehr durch Israel, sondern jetzt auf der ganzen Welt durch die Gegend und predigt für 100 Jahre, 200 Jahre, keine Ahnung, seine Botschaft. Egal, was sie bei dem Wort verkündigen gedacht haben, sie haben bestimmt nicht an sich selbst gedacht. 11 einfache Männer, ohne theologische Ausbildung. Und dazu wussten sie, dass ihr Versagen noch nicht lange zurück lag. Ja, sie waren ja alle eingeschlafen, als Jesus gesagt hat, wacht. Und dann waren sie panisch weggelaufen. Und das gerade in dem Moment, als Jesus es am allerschwersten hatte. Wer würde es verkündigen? Und die vierte Überraschung für die Jünger ist, ihr werdet es verkündigen. Ja, Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon. Und Jesus meint das Wort Zeuge hier nicht in dem Sinn, ja, ihr habt das alles gesehen. Und wenn euch jetzt jemand vor Gericht zerrt und fragt, habt ihr das gesehen, könnt ihr Zeugen sein und sagen, ja. Er meint damit, dass die Jünger in die Welt ausziehen sollen, von Jerusalem ausgehend und die Botschaft bezeugen sollen. Ja, das wird deutlich im letzten Vers von unserem Abschnitt, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja, der dreieinige Gott sendet die Jünger in die Welt aus, um das Evangelium zu predigen. Jesus ist der, der sendet. Der Vater ist der, der die Verheißung auf die Jünger sendet. Und diese Verheißung heißt konkret, dass Gott ihnen verheißt, dass Herzen von Menschen durch die Botschaft, die die Jünger verkünden, verändert werden. Und der Heilige Geist ist der, der die Jünger für ihren Dienst ausrüstet. Ja, seht ihr das, wie die Dreieinigkeit hier zusammenwirkt? Der Vater schickt die Verheißung, der Sohn schickt die Jünger und der Heilige Geist rüstet die Jünger aus. Ja, es ist die Mission, der Plan des dreieinigen Gottes, in dieser Welt ein Königreich zu schaffen. Und dazu benutzt Gott diese feigen, 11 stolzen und untreuen Männer. Und Jesus sagt, bevor ihr jetzt loszieht, bleibt noch ein paar Tage in Jerusalem. Und dann wird die Kraft aus der Höhe auf euch kommen. Und gemeint ist damit der Heilige Geist, der dann tatsächlich an Pfingsten auf die Jünger kam. 10 Tage, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Ja, Jesus hätte ja die 11 Jünger direkt bei der Himmelfahrt mit in den Himmel nehmen können. Aber das hat er nicht getan. Sondern sie sollten seine Zeugen sein und deswegen ließ er sie auf der Erde. Und ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, als sie diesen vierten Schock bekommen haben. Ich? Jesus? Bist du dir wirklich sicher? Wisst ihr, wir Christen sind viel zu oft zufrieden damit zu glauben, dass Jesus ja für mich gestorben und auferstanden ist. Und das stimmt, das ist wichtig. Aber wenn wir wirklich glauben, dass diese Botschaft das ist, was unser Leben ausmacht, das, was unser Leben antreibt, dann ist die Frage, warum sind wir so selten Zeugen davon? Ein vierter Punkt ist, Jesus ist nicht nur für dich auferstanden. Jesus ist nicht für dich gestorben und auferstanden, damit du dich darüber freust und es dann für dich behältst, sondern dass wir es bezeugen, denn es gefällt Gott, dadurch sein Reich in dieser Welt zu bauen. Ja, dieser Auftrag hier in Vers 48 und 49, der gilt natürlich nicht jetzt 100% übertragen auch für uns. Es war ein Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, den Aposteln, und sie haben dann diesen Auftrag ausgeführt und die Grundlage für die Gemeinde gewählt. Es waren 11, später 12 Männer, dann kam noch zum Beispiel Paulus dazu, die extra dafür von Gott ausgewählt waren. Aber um ein Bild zu verwenden, wir stehen so als kleine Zwerge auf den Schultern der Apostel. Und so sind auch wir indirekt durch diesen Vers dazu aufgefordert, Zeugen von Jesus zu sein. Und wenn dir das nicht reicht, wenn ich sage, wir sind indirekt aufgefordert, dann schau mal, was einer der Apostel, nämlich Petrus, an ganz normale Christen wie dich und mich schreibt. Er schreibt in seinem ersten Brief: Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. In anderen Worten, Petrus fordert uns auf, seid Zeugen für Jesus. Und gerade Petrus macht in seinen Briefen deutlich, dadurch, wie ihr lebt, auch wie ihr leidet, aber auch durch das, was ihr sagt. Und das gilt im Gespräch mit Nichtchristen. Bete für sie, gerade wenn du dich nicht traust, sie so richtig anzusprechen. Bete für dich, dass du dich traust, sie anzusprechen. Bete für Gelegenheiten, dass sie vielleicht zu dir kommen und dich fragen. Bereite dich auf dein Zeugnis vor. Ja, wenn jemand zu dir kommt und fragt, was glaubst du eigentlich, und du erst mal 5 Minuten anfängst rumzustottern, dann ist das vielleicht nicht so gut. Petrus sagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung. Überlegt euch schon vorher, was könnte ich in 2 Minuten sagen, wenn mich jemand fragt, was glaubst du eigentlich? Was ist eigentlich die Hoffnung, die dein Leben bestimmt? Es gilt nicht nur, wenn wir mit Nichtchristen reden, sondern es gilt immer dann, wenn wir Zeugen für Jesus sind. Ja, wenn ihr Eltern oder vielleicht Großeltern seid, dann gilt das, wenn ihr mit euren Kindern oder Enkeln in der Bibel oder Kinderbibel lest. Ja, wenn ihr mit euren Freunden, die Christen sind, in der Bibel lest und wenn ihr ihnen etwas erklärt, dann seid ihr Zeugen für Jesus. Wenn Nichtchristen euch Fragen stellen und ihr darauf antwortet, seid ihr Zeugen für Jesus. Wenn ihr hier in der Gemeinde in irgendeinem Kreis das Wort Gottes weitersagt, dann seid ihr Zeugen für Jesus. Ja, und Zeuge sein, das muss nicht groß und spektakulär sein. Oftmals ist es klein und wird nicht von vielen gesehen. Ist oft anstrengend und man hat das Gefühl, so richtig hören die einem ja doch nicht zu. Bringt das eigentlich irgendetwas? Ja, mich jetzt noch darauf vorzubereiten, irgendwem irgendwas aus der Bibel zu erklären, ist so anstrengend. Ja, heute Kindergottesdienst machen, ich würde doch so gern die Predigt hören. Ich kenne solche Gedanken sehr gut. Aber gerade dann, wenn ihr euch fragt, warum mache ich das? Dann sagt euch, weil Gott mich dazu beauftragt hat, sein Zeuge zu sein. Und ich kann euch versprechen, er freut sich darüber, wenn ihr im Kleinen treu sein Zeuge seid. Ich habe schon öfter gehört, dass Pastoren sagen, der einzige Grund, warum wir noch überhaupt hier auf dieser Erde sind, ist, dass wir Zeugen sein sollen für Jesus. Ich glaube nicht, dass man das so absolut sagen kann, der einzige Grund. Aber ich glaube, dass es wahr ist, dass es ein wichtiger Grund ist. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, ich zitiere noch einmal, über uns Christen: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Es sind wahnsinnig viele Titel. Und jetzt könnten wir uns fragen, okay, und was sollen wir deswegen machen? Zu welchem Zweck sind wir das? Damit wir uns freuen? Damit wir singen? Damit wir Gott loben? Das ist alles richtig. Aber Petrus schreibt das hier, seinem zweiten Teil des Verses erklärt er es, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und das sagt er nicht über Pastoren, die haben natürlich ganz speziell diesen Auftrag, sondern er sagt es über uns Christen insgesamt. Ich bete, dass jeder von uns sich an diesem Osterfest ganz neu darüber freut, dass Jesus für uns auferstanden ist. Aber ich bete noch mehr, dass jeder von euch sich so sehr darüber freut, dass er immer mehr ein fröhlicher Zeuge dieser überraschenden und wunderbaren Botschaft wird. Amen.